Hi, mein Name ist Mira und wir sprechen heute darüber, warum Server-Side-Tracking vielleicht gar nicht die perfekte Lösung für jeden ist. Deswegen reinhören und viel Spaß.
OMT. Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Mira, schön, dass du da bist. Mira, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Tracking. Und das ist ein Thema, das schon sehr lange bei mir auf der Agenda ist und irgendwie immer wieder so jedes Jahr irgendein neues Thema gibt, womit es immer wieder so hochkommt, sage ich jetzt mal. Warum beschäftigen wir uns mit den Themen Tracking und Datenqualität schon so lange? Hast du dafür eine Meinung dazu?
Ja, ich habe ganz viel Meinung dazu. Ich glaube, warum wir uns so lange damit beschäftigen, liegt zum einen daran, dass sich natürlich ständig irgendwas ändert. Wir hatten zuletzt Cookie Consent, ganz klar. Ich glaube, das ist was wirklich jeder mitbekommen hat. Plötzlich poppen überall Consent-Banner auf. Wir hatten aber gerade in der Marketingbranche vorher auch schon Safari, wir hatten Privacy-Browser, wir hatten Adblocker und Tracking-Blocker und das ist ja schon seit vielen, vielen Jahren, schon viel länger, als es dann wirklich hochgekocht ist. Und gefühlt seit für Safari Privacy zum Thema wurde, kommt es jedes Jahr auf, weil es ist so ein bisschen ein Wettrennen zwischen, was können die Ad-Provider machen und was macht dann Safari. Und es ist einfach spannend zu verfolgen, deswegen ist es ganz schön, dass es jedes Jahr wieder aufkommt. Ja, aber seitdem beschäftigen wir uns da sehr oft mit.
Ist das so ein Wettrennen, kann man das so sagen?
Kann man mehr oder weniger so sagen, mit dem Outcome, dass Ad-Provider am Ende so ein bisschen am kürzeren Hebel sitzen, weil gerade ist die Situation, Safari oder Apple sagt, hey, im nächsten Safari-Update gibt's XYZ nicht mehr, gibt's die und die Einschränkung und dann kannst du erstmal nicht viel machen, du kannst halt darauf reagieren und was gerade noch nicht passiert, was aber irgendwann passieren kann, ist, dass Apple halt sagt, okay, dann halt gar kein Tracking mehr. Und dann machst du erstmal nicht viel, wenn auf Systemseite einfach diese Einschränkung da ist. Aber gerade ist es noch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, auch weil Safari oder Apple natürlich sagt, hey, wir wollen das Internet nicht breaken. Und generell ist Tracking ja doch auch ein Teil des Internets. Und solange Consent da ist, ist es ja auch irgendwie okay. Aber es ist auf jeden Fall ein Wettrennen, das auch in Zukunft spannend bleibt.
Wenn wir das so chronologisch nochmal versuchen, ein bisschen aufzurollen. Also DSGVO war 2018, wenn ich mich recht erinnere. Das ist mittlerweile schon 7 Jahre her. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele, die jetzt zuhören, trotzdem noch diese Schmerzen spüren, die damals losgestartet sind. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das ganze Thema Consent war ja ein Resultat, was im Endeffekt, es gab es vorher auch schon, aber es war natürlich noch nicht so verpflichtend. Das ist aber durch das ganze DSGVO-Thema so richtig aufgeflammt, wenn ich mich recht erinnere. Was ist denn, dann kam irgendwann das Thema First-Party-Daten, Third-Party-Daten und so weiter und so fort, was für dich wahrscheinlich immer noch tagtäglich ein Thema ist, aber was ist denn vielleicht auch so aktuell das Thema überhaupt, mit dem du dich am meisten beschäftigen musst?
Also das Thema hat sich eigentlich nicht wirklich geändert in den letzten Jahren, es wird nur einfach immer gravierender. Das ist Datenqualität, also wirklich gefühlt jeder. Ich war vor, ich glaube, 1,5 Wochen ungefähr auf der All-Social-Conference in Berlin und habe einfach mal die Frage gestellt, so hey, wer von euch vertraut denn seinen Daten? Und niemand im Raum hat sich gemeldet. Und ich habe die Gegenfrage gestellt, so hey, wisst ihr, dass ihr mitmachen müsst, so Hand hoch? Und alle haben sich gemeldet. Also es haben
Wer
alle
meldet sich nicht, egal was ich frage? Das ist dann
ja,
immer
genau.
Die dritte Frage, die man stellt, ja.
Es haben sich tatsächlich, die Leute haben mitgemacht, die vertrauen nur einfach wirklich ihren Daten nicht. Und das ist einfach ein riesiges Problem in der ganzen Branche, bei dem sich auch jeder schwer damit tut, es zu lösen. Es lässt sich auch nicht komplett lösen.
Die Frage ist natürlich immer, also wenn du mich jetzt fragen würdest, vertraust du deinen Daten? 100% natürlich auch nicht. Muss ich ganz offen sagen. Es gibt Abstufungen. Unser CRM hat Probleme. Wir haben sicherlich an dem einen oder anderen die Daten nicht so eingesammelt, wie wir sie hätten einsammeln sollen. Aber wir sind gerade sehr intensiv seit einem Jahr daran, diese Daten nachzupflegen, zu arbeiten, weil wir wissen halt, was auf was für einem Schatz wir da auch sitzen, ganz klar. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel im Zusammenspiel Meta-Ads und Erfassung und so weiter, da haben wir früher massive Probleme gehabt, das ist jetzt mittlerweile besser, aber es rutscht immer noch mal was durch und deswegen kann ich da kein hundertprozentiges Vertrauen drin haben. Wir kontrollieren oft, wenn es wichtig für uns ist, aufgrund einer Kampagne auch zwei- oder dreimal, ob das wirklich ein Lead war, der da entstanden ist oder nicht. Wird aber besser. Es gibt aber andere Bereiche, da vertraue ich meinen Daten zu 100%. Also wo ich einfach weiß, haben wir viel Arbeit reingesteckt, da haben wir Workflows drauf aufgebaut, da, keine Ahnung, jemand macht eine bestimmte Aktion auf der Seite, löst irgendwas aus und dann entstehen halt E-Mail-Ketten, die dann ausgelöst werden und so weiter, die ja auch immer auf Daten basieren. Da muss ich sagen, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr weit im Gegensatz zu anderen Firmen und das finde ich dann gut, aber so ein hundertprozentig, das kann ich schon verstehen, vor allem, wenn sich kein anderer meldet, wenn sich einer meldet, ist ja die Gefahr noch groß, dass die Person angesprochen wird. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch ein zusätzlicher Effekt war. Viele Unternehmen sprechen von Datenchaos, würde ich es mal nennen. Das lese ich auch immer mal wieder in irgendwelchen Berichten. Du sagst jetzt, die Unternehmen vertrauen ihren eigenen Daten nicht. Was glaubst du denn, ist das überzogen oder glaubst du, also ich bin immer so eine Person wie eine Arbeit, wenn einer auf dich zukommt, ihm irgendwas nicht gefällt, heißt das ja noch lange nicht, dass das allen nicht gefällt. Trotzdem ist diese eine Meinung natürlich sehr verstärkend, weil er der Einzige war, der den Mut hatte, mit mir darüber zu reden und er framed natürlich in dem Moment. Genauso ist es hier auch. Wenn einmal irgendwo die Daten nicht gepasst haben, dann habe ich natürlich eine sehr negative Emotion in mir in Bezug auf unsere Daten. Aber es können ja trotzdem sein, dass 99,9% der Daten richtig sind. Wird es nicht sein, aber sagen wir mal plus minus. Glaubst du, dass das Datenchaos wirklich so groß ist? Oder wie groß ist das Problem aus deiner Sicht? Ich meine, ihr betreut ja wahrscheinlich ein paar Projekte.
Ja, also ich würde es so ein bisschen in zwei Teile aufteilen. Die Frage ist, ist die Datenqualität wirklich so schlecht? Da kommt es komplett drauf an. Also das hängt komplett davon ab, wo stehst du in deinem Tracking? Was hast du schon gemacht? Hast du Leute, die sich darum kümmern, dass das Tracking funktioniert? Hast du Leute, die das auch wirklich regelmäßig prüfen, die das monitoren? Jetzt hast du selbst schon gesagt, so ab und zu rutscht halt mal was durch. Ich kenne das auch, dann wird ein Data Layer rausdeployed aus Versehen, weil wir ein Code Cleanup machen. Und dann ist das Tracking weg und es sieht erstmal niemand, wenn da nicht jemand wirklich aktiv hinguckt. Das ist so die eine Bubble, da kommt es total drauf an. Es gibt Unternehmen, die sind da schon sehr weit. Es gibt Unternehmen, die sind in einzelnen Teilbereichen sehr weit, in anderen dafür gar nicht, einfach weil es sie nicht interessiert, weil sie nicht hingucken, weil sie auch die Daten vielleicht nicht brauchen an der Stelle. Da würde ich sagen, okay, whatever, wenn du die Daten nicht brauchst, ist auch nicht schlimm, wenn die chaotisch sind. Das mag so ein bisschen eine steile These sein wahrscheinlich, gerade in der Branche. Ich sage, wenn du weißt, du brauchst die Daten nicht, brauchst du auch nicht erheben, dann ist es egal. Der zweite Punkt ist aber auch, wissen die Leute überhaupt, was sie da tracken? Also in vielen Unternehmen, das ist auch was ich sehe, hast du halt einen Social Media Manager, jetzt als um bei dem Facebook-Beispiel zu bleiben, der auf die Facebook-Daten guckt, die sind auch alle irgendwie drin. Da ist auch eine Conversion hinterlegt, vielleicht ein Purchase, vielleicht irgendeine Custom-Conversion, irgendein Lead. Und dann fragst du, hey, was ist denn ein Lead eigentlich? Und da fängt es dann oft schon an, dass die Leute sagen, ja, das ist halt ein Lead. Ich meine, okay, aber was genau ist ein Lead? Was trackst du da? Bist du dir sicher, dass du das trackst, was du auch wirklich wissen möchtest? Und weißt du, was Facebook mit den Daten macht? Also weißt du, wo Daten verloren gehen? Weißt du, welche Einschränkungen du hast, technisch, consent-mäßig, also datenschutzrechtlich? Das sind alles so Fragen, die man sich einfach auch stellen muss, wenn man über Datenchaos und Datenqualität spricht. Und ich finde es wichtig, dass wir an einen Punkt kommen, früher oder später, das wird nicht heute oder morgen passieren, an dem wir einfach wissen, wovon wir sprechen. Und das wäre mir sogar noch wichtiger, als zu sagen, hey, ich kann jetzt hier jeden Klick tracken und ich weiß bei jedem Klick exakt, dass der wann, wo, wie auch immer passiert ist. Mir wäre es wichtiger zu wissen, hey, ich weiß, was ich da habe, ich weiß auch, was ich nicht habe und ich weiß, was ich mir angucke. Und ob das dann als Entscheidungsgrundlage reicht, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, klar. Aber das wäre so die Baseline, auf die wir erstmal kommen müssen, dass die Leute wissen, was sie da eigentlich anschauen.
Ich als Tracking-Laie. Na, ganz so laiig bin ich auch nicht, aber ich hätte schon Probleme, mir mein eigenes Tracking aufzusetzen, aber ich verstehe es zumindest. Nichtsdestotrotz war für mich so gefühlt in den letzten 2-3 Jahren, dass, oder ich habe das Gefühl gehabt, in der Branche war so das, wie sagt man, die eierlegende Wollmilchsau, Server-Side-Tracking. Also es war gefühlt ursprünglich die Antwort auf alle Datenqualitätsprobleme, die es da draußen gibt. Hilf mir mal gerade, wie steht das darum? Siehst du das auch so? Beziehungsweise, welche Missverständnisse gibt es denn rund um diese Technologie?
Also grundsätzlich erstmal, um das vorwegzunehmen, Server-Side-Tracking wird für die allermeisten Unternehmen die Zukunft sein. Das steht für mich außer Frage. Das Ding ist, die Frage, die sich die meisten nicht stellen, ist, welches Problem willst du denn mit Server-Side-Tracking lösen? Also was in der Branche oder auch bei Unternehmen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, seitdem so ein bisschen die Annahme war, ist, ja, ich hau dann Server-Side-Tracking drauf und dann habe ich keine Probleme mehr. Und ganz so ist es nicht. Nee, nicht ganz. Schade. Weil auch mit dem Server-Side-Tracking hast du am Ende rechtliche Einschränkungen. Also du hast einfach trotzdem eine E-Privacy-Direktive, du hast trotzdem eine DSGVO, an die du dich einfach halten solltest, musst eigentlich. Viele sehen es ja eher so ein bisschen als, man kann sich noch so durchschlängeln. Aber grundsätzlich löst ein Server-Side-Tracking nicht alle Probleme, die du hast. Also du hast auch mit einem Server-Side-Tracking, du hast eine höhere Datenqualität, also möglicherweise, wenn du es gut aufsetzt. Du hast aber trotzdem nicht 100%. Von dem Gedanken müssen wir uns einfach verabschieden. Es gibt Dinge, die wirst du nicht mehr tracken können und das ist auch in Ordnung, in meinen Augen zumindest. Du kannst durchaus eine höhere Datenqualität haben, wenn du gute Sachen oben reinkippst. Also auch bei einem Server-Side-Tracking ist es so, am Ende Shit in, Shit out. Wenn du Unfug reinkippst, kommt auch Unfug raus und dann bringt dir der Server auch nichts.
Magst du unseren Hörern, die vielleicht auch nicht so tief drin sind, mal erklären, was der Unterschied zwischen Server-Side-Tracking und einem klassischen Tracking ist?
Mhm, klar, kann ich gern machen. Grundsätzlich, was wir die letzten 10, 12 Jahre vielleicht gemacht haben, wahrscheinlich sogar schon länger, ist Client-Side-Tracking, nennt sich das. Das ist ausschließlich Cookie-basiert. In den allermeisten Fällen sind irgendwie Tracking-Pixel. Ich glaube, das Wort kennt man. Man kann sich's oft nicht so vorstellen. Pixel ist eigentlich eine kleine Image-Datei, die eingebunden wird. Das sieht im Prinzip auf wie so ein kleines Code-Schnipselchen, das eingebunden wird. Und damit werden Daten von dem Browser des Users direkt an die Ad-Provider, an Analytics, an wo auch immer man hintracken will, geschickt. Da kriegt jedes Ad-Tool und jedes Analytics-Tool hat so ein bisschen seinen eigenen Tracking-Schnipsel. Das kann man so ein bisschen verstehen als erst so eine eigene kleine Sprache mit eigenen kleinen Codewörtern. Und so kann man sich das vorstellen. Das ist so ein klassisches Client-Side-Tracking. Das ist, wie gesagt, Cookie-basiert. Das heißt, es ist nicht besonders bruchsicher. Das war der Web-Standard, weil das Web einfach grundsätzlich mit Cookies arbeitet und auf Cookies basiert. Hat sich dann eben geändert, als es anfing, damit, ob man Third-Party-Cookies, ein Third-Party-Cookie heißt zum Beispiel Facebook setzt einen Cookie. Ein Cookie wird von Facebook geladen und nicht von deiner eigenen Domain. Ob das okay ist, das fing ja dann an, das fing eigentlich nicht mit Safari an, aber es fing an, durch Safari populär zu werden tatsächlich. Die haben da einen großen Punkt draus gemacht. Und so fing dann an, die Technologie so ein bisschen auch offenkundig zu crumblen. Das war vorher auch schon ein Ding. Adblocker gab es schon vorher. Man hatte noch nie 100%. Das war vorher auch schon eine Illusion. However, so fing es an, dass Server-Side-Tracking groß wurde. Im Server-Side-Tracking gibt es total verschiedene Varianten, wie man es aufsetzen kann am Ende. Die klassische, sage ich mal, Variante, die gerade in den meisten Stellen aufgesetzt wird, ist die über den Server seit Google Tag Manager. Ist im Prinzip auch einfach nur ein Tag Manager Container, sage ich mal. Allerdings wird er über einen Server geladen. Das heißt, die Variante, die am meisten aufgesetzt wird, ist, du gehst über einen Client-Side, einen ganz normalen Tag Manager, wie man ihn schon immer kennt, über einen Tagging-Server und einen Server seit Google Tag Manager und von dem Server seit Google Tag Manager quasi erst an die Tools. Das ist quasi der Unterschied von einem Standard-Server-Side-Setup, wie man es heute oft sieht. Man kann Server-Side-Tracking auch aufsetzen, indem man es wirklich direkt an den Webserver hängt. Das machen die wenigsten, weil das super viele Entwicklerressourcen braucht und super schwer zu testen ist. Deswegen hat sich der Tag Manager da schon gut durchgesetzt in den letzten Jahren.
Was würdest du unisono sagen, jedes Unternehmen sollte diesen Weg gehen mit dem Server-Side-Tracking oder würdest du sagen, es gibt auch Ausnahmen, bestimmte Unternehmen, für die macht das keinen Sinn?
Ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt Ausnahmen.
Zum Beispiel?
Einfach weil, unabhängig von der Branche, also ich glaube, ab einer bestimmten Größe macht Sinn, dass du auf Server-Side-Tracking gehst, einfach weil ab einer bestimmten Größe in der Regel auch höhere Marketing-Spends dahinter hängen. Man muss aber bedenken, dass Server-Side-Tracking einfach Geld kostet. Also es ist zum einen technischer, das heißt, du brauchst wirklich jemanden, der Bock hat, sich da reinzufrickeln. Ich bin absolut der Meinung, dass das theoretisch jeder kann, weil ich kann es auch, so schwer ist es nicht. Also theoretisch kann man sich, wenn man sich wirklich damit beschäftigt und Bock hat, sich damit zu beschäftigen, kann sich da jeder reinarbeiten. Aber du brauchst jemanden, der das will, oder du musst jemanden bezahlen, der es macht, weil du ihn dafür bezahlst. Das heißt, das würde Geld oder Ressourcen kosten, eins von beidem. Und auch der Tagging-Server kostet Geld. Dann hast du eine Unmenge an Unternehmen, gerade kleinere oder kleine Mittelständler, die eigentlich nicht wirklich in ihre Daten gucken, wo nicht so viel Ad-Budget dahinter hängt, die halt irgendwann mal ein Analytics aufgesetzt haben, weil man macht es halt so, und die aber mit den Daten nicht wirklich arbeiten. Wenn du mit den Daten nicht arbeitest, brauchst du dir die Mühe nicht machen, brauchst du das Geld dafür nicht ausgeben.
Also typischer Mittelständler, kein oder ein Mann im Marketing und arbeitet nicht richtig damit, sondern macht halt seine Messestände und Heftchen und keine Ahnung, der muss eigentlich kein Geld in Server-Side-Tracking investieren.
Würde ich nicht sagen. Ja. Also wenn du wirklich Ad-Budgets dahinter hast, dann macht es natürlich Sinn, weil dann hast du auch einen gewissen Return. Aber einfach nur, um es zu haben, und das machen gerade natürlich auch viele, weil die Unsicherheit einfach da ist und Server-Side-Tracking natürlich auch von Unmengen an Tool-Anbietern, man kann echt Geld damit verdienen, die eine Lösung und die einzige Lösung promoted wird. Viele machen es, ohne zu wissen, ob sie es brauchen, und da würde ich von abraten, weil dann ist es einfach unnötiges Geld, das man ausgibt.
Lass uns mal bei dem Server-Side-Tracking bleiben. Ich habe, wir haben jetzt vorhin mal ein bisschen über das Thema Adblocker und also vor allem über Adblocker geredet, du hast das Thema Ads angesprochen. Das sind wahrscheinlich auch klassische Anwendungsfälle, aber was gibt es denn noch für Anwendungsfälle? Und gibt es vielleicht auch Grenzen, wo du sagst, vielleicht auch Risiken, die du sagst, die man hier an der Stelle mal erwähnen müsste?
Gibt es auf jeden Fall. Also was ich sehe, ist ein Risiko, das ist Transparenz. Du hast nach außen, und das ist aber nicht ein Risiko für den Einzelnen, sondern für die komplette Branche, du hast sehr wenig Transparenz mit Server-Side-Tracking. Ist auch so ein bisschen der whole point in Server-Side-Tracking. Du kannst auf dem Server im Prinzip so ein bisschen Tabula Rasa machen, theoretisch. Solltest du nicht, weil es rechtlich nicht so gut. Und ich glaube, das ist auch schon das erste Risiko. Viele Unternehmen werden leichtsinnig, was DSGVO betrifft. Gerade wenn es in Richtung Server-Side-Tracking geht, dann brauche ich den Content nicht extra einholen. Das war, wenn jemand fragt, kann ich immer noch gucken, kann sagen, es war ein Fehler. Da wäre ich vorsichtig, das ist so das größte Risiko, das ich sehe, da leichtsinnig zu werden, einfach weil das viele machen. Auch weil man es oft eins zu eins so sieht, so okay, 100% Datenqualität kommt eben auch ohne Datenschutz aus. Es gibt auch eine ganze Menge Server-Side-Tracking Anbieter und Tools, die sagen, hey, datenschutzkonform ohne Consent. Ich bin froh, dass ich keine Rechtsberatung hier geben darf. Ich wäre da vorsichtig mit. Also grundsätzlich, es sind Daten, die erhoben werden und die sollten einen Consent haben. In jeder Welt eigentlich. Genau, das ist so das größte Risiko, das ich sehe. Die Möglichkeiten sind quasi unendlich. Also man kann Unmengen an coolen Sachen machen. Wir hatten schon über Ads gesprochen. Die ganzen Conversion-APIs klassischerweise, die man heutzutage mehr oder weniger einbinden muss. Da kommt man gar nicht so richtig dran vorbei, weil die Tool-Anbieter auch immer wieder danach fragen. Da optimieren Algorithmen drauf, die brauchen wir letztlich, sobald du Marketingbudgets drauf wirfst, dann hast du eine Conversion API. Das lässt sich mit einem Server-Side-Tracking ziemlich easy umsetzen zum Beispiel. Es gibt aber auch rein in Richtung Tracking Maßnahmen, die einfach ja Sinn machen. Da ist so ein Beispiel, das ich aus der Praxis, das hatten wir auch vor nicht allzu langer Zeit. Das passiert unheimlich schnell, dass man PII, also persönliche Informationen, User-Informationen irgendwie in URL-Parameter hochzieht. Das sollte nicht passieren. Passiert schneller als erwartet tatsächlich. Und wir hatten zuletzt den Case, dass das innerhalb von Checkout passiert ist. Da sind dann auch einfach Nutzername, also Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse in einem GET-Parameter gelandet. Das passiert auch sehr, sehr oft, wenn du einfach nur ein Formular übergibst. Like irgendein Lead-Formular, das schreibt dir, also irgendein Drittanbieter-Formular schreibt dir ein GET-Parameter, du hast ihn in den URL hängen, sobald er in der URL hängt, wird er an Analytics geschickt und an Facebook und an alle anderen Pixel, die du so aufgesetzt hast. Die kannst du zum Beispiel über Server-Side-Tracking auch vorsorglich rausnehmen. Also es gibt so die Standards, die da passieren könnten. Das ist Name, E-Mail, sind so Name, E-Mail, Telefon. Die könntest du zum Beispiel vorsorglich schon entfernen oder spätestens, wenn das Problem auftaucht, über ein Server-Side-Tracking aus der URL streichen.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Du hast vorhin gesagt, und ich glaube, da hast du dich schlechter gemacht, als du es machen solltest. Selbst du kriegst das hin, hast du, glaube ich, wortwörtlich gesagt. Du machst das ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit lang. Und du meintest aber auch, das kriegt jeder irgendwie hin. Also ich würde sagen, jeder intelligente Mensch, der sich 1-2 Monate Zeit nimmt, kann alles irgendwie ein bisschen lernen und weiterkommen. Da bin ich bei dir. Aber bei vielen gehen natürlich auch, gerade wenn es so technisch wird, auch Hürden. Also wie soll ich sagen, Alarmglocken an oder bauen sich Hürden auf oder wie auch immer Hindernisse entstehen. Ich gehöre zu diesen Menschen. Also sobald ich mich länger als eine Stunde mit was beschäftigen muss, auf was ich nicht so richtig Bock habe, weil es jetzt mir nicht so direkt in den Schoß fällt, dann bin ich zu ungeduldig.
Kenne ich.
Das ist wahrscheinlich auch deine Daseinsberechtigung irgendwo, dass du dann genau kommst an der Stelle. Ich habe ja auch mal eine Agentur gehabt. Was haben wir gemacht? Entweder wenn es Know-how gefehlt hat oder die Muße es zu tun, dann sind wir halt reingegangen, halt mit anderen Themen als Tracking. Aber wie viel Technikverständnis braucht man deiner Meinung dafür? Kann das wirklich jeder, so wie du es vorhin gesagt hast? Und ich stelle eine Folgefrage, was sind so die typischen Stolpersteine, wenn man das alleine aufsetzen will?
Das ist genau der Punkt. Wir hatten es ja im Vorfeld auch schon kurz darüber. Du hast gesagt, Tracking ist so ein Nerd-Thema. Habe ich nie gesagt. Ich würde dir zustimmen, es ist durchaus ein Nerd-Thema, aber ich bin auch kein großer Techniker. Also ich kann nicht wirklich gut entwickeln, fast gar nicht.
Nicht wirklich gut heißt aber, du kannst entwickeln.
Nicht so richtig. Ich krieg eine WordPress-Seite ins Netz, aber das war's dann auch schon. Das heißt, du kannst starten ohne wirklich viel technisches Knowledge. Also du musst nicht der Super-Techie sein, du musst nicht der Super-Nerd sein, der sich Wochen und Monate lang mit nichts anderem beschäftigt, außer Pixeln.
Dank dem Tech-Manager, oder?
Auch, ja. Also es hat schon vieles vereinfacht tatsächlich, würde ich sagen. Aber das ist so ein bisschen der Irrglaube. Weil ich kenne das natürlich auch so, Tracking, oh mein Gott, alle schrecken zurück und das ist viel zu kompliziert. Und das ist es eigentlich nicht. Also du musst es einmal verstehen, das kostet auch ein bisschen Zeit, einmal zu verstehen, wie die Mechanik funktioniert. Und dann kriegst du ein Basic Setup eigentlich hin. Also das kriegt wirklich jeder hin. das ist das Basic Setup. Es wird komplexer, wenn es wirklich in Richtung coole Server-Side-Tracking-Dinge geht. Also es gibt unfassbar viele Sachen, die man machen kann, wofür man dann auch wirklich ein bisschen Tech-Skill braucht. Für ein Standard-Tracking, das du sauber aufsetzen willst, musst du eigentlich einfach nur verstehen, wie das Internet funktioniert, ganz grundsätzlich. Also was ist ein Tracking-Pixel? Und das sollte honestly sowieso jeder verstehen, der im Marketing arbeitet. Also damit sollte man sich einfach an irgendeinem Punkt mal beschäftigen. Was sind das für Daten? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Wie funktionieren die grundsätzlich? Und wenn du das Konzept verstanden hast, ist der Tag-Manager einfach nur noch ein Interface, durch das du dich durchklickst. Und ich würde schon sagen, dass das jeder theoretisch hinkriegt. Aber wie du schon sagst, man muss da Bock drauf haben. Man muss sich die Zeit dafür nehmen und da fängt es schon an. Also hast du wirklich Bock drauf? Bist du, und ich kenne das aus anderen Themen, nach 1-2 Stunden so abgefuckt, dass du sagst, okay, nee, reicht. Brauche ich denn doch nicht machen? Das ist dann schon eher die Frage. Also kannst du dir die Zeit nehmen und willst du dir die Zeit auch wirklich nehmen? Oder kaufst du es dir ein? Weil Tracking ist auch ein Punkt, du kannst dir halt wirklich auch easy einkaufen.
Ja. Wie lange machst du das Thema jetzt schon?
Ich habe 2015 angefangen.
Also 2015?
Mhm.
10 Jahre. Ja. 10 Jahre Tracking. Gut ab.
Ich habe Tracking angefangen. Ich habe am Anfang nicht nur Tracking gemacht. Ich habe auch eine ganze Weile SEO gemacht und dann auch wirklich Marketing. Also ich war im Google Ads Bereich, ich war im Paid Social Bereich. Ich weiß, wie man Kampagnen schaltet. Und das finde ich auch wichtig für jeden, der sich mit Tracking beschäftigt. Du musst wissen, was du da machst und was du eigentlich erreichen willst. Dann habe ich irgendwann angefangen, hauptsächlich Tracking zu machen.
Was nicht so unclever ist, weil ich gefühlt viel mehr SEO-Agenturen kenne als Tracking-Agenturen oder Agenturen, die sich mit Tracking beschäftigen. Gefühlt kenne ich 4, 5 Dienstleister in dem Bereich, die ich für gut erachte und alle sind bis unter die Haube voll. Also ich glaube, es ist nicht die allerschlechteste Entscheidung, sich mit Daten auseinandersetzen zu können als Dienstleister. Deswegen, weil halt für viele es ein rotes Tuch ist, beziehungsweise eine gewisse Grundangst ist, weil wenn man es falsch einstellt, falsche Daten erhebt, nichts ist teurer als Marketingentscheidungen auf Basis falscher Daten zu treffen. Das ist keine gute Idee. Da kann ich dich ja eigentlich nur beglückwünschen, in diese Richtung gegangen zu sein. Ich bin von Haus aus auch SEO. Ich bin jetzt mittlerweile nur noch Unternehmer. Ich schaffe es nicht mehr, SEO zu machen. Also ich würde es gerne manchmal, gerade jetzt in so einer spannenden Entwicklung mit Google AI Overviews und so. Aber mir reicht es dann auch, wenn wir einmal im Monat diesen Sysrix SEO Talk haben, wo ich dann mit Leuten, die noch voll im Operativen drin sind, einmal im Monat darüber diskutiere und dann bin ich auch wieder so abgedatet, dass es mir dann auch wieder reicht für einen Monat. Aber per se, glaube ich, war der Weg nicht der falsche. Wenn du ja jetzt, also ich glaube, du bietest es als Freelancer an, wenn ich das richtig verstanden habe, auf deiner linken Seite?
Genau, also ich biete es als Freelancer an. Ich leite aber auch ein Marketingteam in der Agentur. Also mir war es auch immer wichtig, dass ich den Marketingaspekt nicht komplett außen vor lasse, weil ich finde, du musst den machen. Ich hätte ehrlicherweise wenig Bock, Marketing-Freelancer zu sein. Habe ich auch eine Weile gemacht. Tracking macht einfach mehr Spaß für mich persönlich, wenn ich wirklich operativ machen muss. Ich finde aber beide Seiten super wichtig.
Hm. Dann siehst du aber regelmäßig unterschiedliche Projekte und darum ging es mir jetzt gerade bei der Frage. Hier interessiert mich natürlich deine Erfahrung in Bezug auf Probleme beim Rollout. Also du sagst, es ist einfach, jeder könnte es ja selbst sich beibringen, wenn man sich nur die Zeit dafür nimmt und sich auch wirklich dafür mal isoliert und mal wirklich damit beschäftigt. Funktioniert der Rollout wirklich, also immer ähnlich, aber eher reibungslos oder entstehen meistens eher Folgeprobleme, wenn jemand, der sich nicht damit auskennt, sich damit beschäftigt? Also ich kenne das aus der SEO. Schiene her. Also wenn ich früher als Dienstleister in Unternehmen reingegangen bin, ja, wir haben SEO gemacht, wir haben da so Keywords eingepflegt. Boah, das ist heute nicht mehr denkbar. Also doch, ist immer noch denkbar, aber das war früher normal. Ja, also als ich angefangen habe 2008, 2009, da war das halt noch gang und gäbe, dass man gedacht hat, wenn man die Metadaten pflegt, hat man SEO gemacht. Und das hat dann eher zu Folgeproblemen geführt. A, vom Verständnis, der Wichtigkeit und so weiter und so fort. Und die Frage würde ich jetzt gerne mal aufs Tracking ummünzen. Wenn sich jemand damit beschäftigt, selbst wenn es mit einer Agentur ist, aber auch gerne ohne Agentur, funktioniert der Rollout aus der Erfahrung immer reibungslos? Oder hast du das Gefühl, dass eher neue Probleme entstehen?
Teils, teils. Also es funktioniert nicht immer reibungslos. Es kommt total drauf an, wie groß das Setup am Ende ist und wie viel man auch tracken möchte, also wie viel, je mehr du hast, desto mehr Fehlerpunkte hast du natürlich potenziell. Jetzt ist es so, wenn du zum Beispiel von einem kleinen Shopify-Shop ausgehst, der einfach nur Analytics machen will, die meisten hängen die Google-App von Shopify rein und dann hat sich das Thema. Und dann funktioniert es in vielen Fällen komplett reibungslos. Es gibt Cases, vor allem Richtung Datenschutz, wo ich sage, ja, das hätte man vielleicht direkt mit einer Agentur machen sollen, weil es dann im Nachgang Datenschutzprobleme gibt. Es gibt auch Cases, ich habe auch schon Cases gesehen, da haben Leute ihr Tracking selbst aufgesetzt, haben die Hälfte vergessen und die andere Hälfte nicht richtig getestet. Und dann hattest du halt das Problem, dass du irgendwie auf Basis von einem Viertel der Daten irgendwelche Entscheidungen getroffen hast, die dann unter Umständen nicht besonders gut sind. Also da ist dann die Frage auch wirklich, wie sauber hast du es getestet? Und da hängt es bei vielen. Also bei vielen hängt es gar nicht zwingend im Setup, weil wie gesagt, das Setup alleine ist ein Interface, das du zusammenklickst. Das kriegen die meisten noch irgendwie hin. Das Problem fängt oft beim Testing an. Also das Problem fängt da an, dass die Sachen nicht zu 100% funktionieren. Dann testet man das irgendwie schnell auf seinem eigenen Rechner. Das reicht aber halt vielleicht nicht. Und da fängt es dann schon eher an, dass die Reibung entsteht. Und das zu debuggen ist wesentlich schwieriger und zeitaufwendiger, als es einfach selbst zu machen, also von Anfang an sauber aufzusetzen. Da muss man so ein bisschen entscheiden als Unternehmen auch, will man sich direkt die Hilfe holen, wenn man sie vielleicht dann doch braucht, oder will man sich die Zeit nehmen und es wirklich selbst sauber aufsetzen?
Bin immer ein Fan davon, es auch selbst zu verstehen. Manche können das besser, indem sie sich erstmal selbst damit beschäftigen. Manche lernen besser, wenn sie direkt einen Dienstleister dabei haben und sich alles dabei erklären lassen. Es geht gar nicht dann später um die Umsetzung. Ich fand das als Dienstleister immer total spannend, dass mein Unternehmen es auch verstanden hat, weil ich wusste, wenn es neue Probleme gab und sie haben verstanden, dass ich gute Arbeit gemacht habe, dann sind sie meistens auch zu mir zurückgekommen oder haben mich weiter beauftragt. Du hast vorhin mal gesagt, Server-Side-Tracking kostet Geld. So, klar, wenn ich Analytics in der rudimentären Fassung über Google Tag Manager einbinde, kriege ich das auch kostenlos. Jetzt ist natürlich immer die Frage, nochmal, nichts ist teurer als Marketing zu machen auf Basis falscher Daten. Das heißt, viele Kosten durch mangelnde Daten, die sehen wir ja gar nicht. Das sind ja Opportunitätskosten, die wir erstmal gar nicht spüren, sondern weil wir das Geld nicht ausgeben. Wenn ich aber jetzt die Sache umdrehe, wenn ich jetzt Server-Side-Tracking installieren will, was bedeutet das für mich im Thema Kosten, Wartung, was ja auch wieder ein Teil Kosten ausmacht, und Abhängigkeit von Dienstleistern, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Du sagst zwar, das kann man auch selbst. Aber wenn das ein Dienstleister für mich aufgesetzt hat, gegen Geld, sollte man sich dann da reinarbeiten oder lieber den Dienstleister behalten?
Grundsätzlich Kosten ja. Was du brauchst, ist ein Tagging-Server. Das erstmal als Baseline. Also, das kommt komplett auf die Website-Größe an und darauf, ob du den selbst hosten willst oder ob du dir einen Anbieter reinholst, der das quasi für dich hostet.
So ein Managed-Server oder so. Also jemand, der das... Genau.
Ich persönlich würde immer einen Managed-Server empfehlen. Ich persönlich arbeite dafür zum Beispiel mit Stape sehr gerne. Die sind auch bekannt in der Branche. Man kennt die auch persönlich, wenn man sich in der Branche bewegt, hat man die auf irgendeiner Messe schon getroffen. Das sind coole Typen, der Support geht super schnell und ich werde nicht von denen bezahlt. Ich mag die nur wirklich sehr gern. Also ich gehe mit Stape, auch weil die relativ kostengünstig sind. Google empfiehlt grundsätzlich einen Cloud-Server. Und da ist Stape in den meisten Fällen gar nicht teurer, als den Cloud-Server selbst aufzusetzen. Und Stape macht die Wartung, Stape updatet den Spaß automatisch, da musst du dich nicht mit beschäftigen. Heißt, das ist an sich erstmal ein guter Anbieter. Da gibt's verschiedene Pakete, kommt komplett auf die Website-Größe an. Es gibt sogar ein Free-Paket, reicht für die meisten aber nicht. Also für die meisten, je nach Website-Größe, fängt es so bei 20 bis 50 Dollar im Monat an. Wenn du wirklich Traffic hast, wird es entsprechend teurer natürlich. Da fängt's an mit den Kosten. Das ist natürlich noch sehr überschaubar. Aber wie du schon sagst, du hast Setup und Wartung. Hier kommt's drauf an, wie sehr technisch du gehen willst. Also früher habe ich tatsächlich oft gesagt so, hey, whatever, wir setzen es einmal auf und dann läuft's ja. Die Erfahrung hat gezeigt, wir setzen es einmal auf und es läuft irgendwie doch nicht, weil erfahrungsgemäß doch ständig irgendwas kaputt geht. Also da gab es zuletzt ein Shopify-Update, wo man den Checkout umstellen musste, das dafür gesorgt hat, dass man die Custom Pixel jetzt umstellen muss und dann musste das komplette Tracking darauf angepasst werden. Solche Dinge passieren, es ändern sich Dinge auf Ad-Tool-Seite, da war jetzt zuletzt der Consent Mode ein großes Thema von Google und jetzt auch von Microsoft, den man implementieren musste, sonst sind Dinge einfach kaputt gegangen und man konnte keine Remarketing-Audiences mehr bilden zum Beispiel, was natürlich auch nicht besonders günstig ist, wenn man versucht, Remarketing zu machen, was die meisten ja tatsächlich tun. Das ist sowas, was passiert, dann ich jetzt schon eingangs erwähnt, irgendein Dev macht einen Code Cleanup und dann ist der Data Layer weg oder der Tag Manager ist weg oder irgendwelche Events fliegen raus oder es ändert sich was auf der Webseite, sodass ein zusätzlicher Button da ist, den man tracken sollte oder gerne möchte und es geht unter, man vergisst's. Also da macht's schon Sinn, wenn man entscheidet, mit einem Dienstleister zu gehen, den zu behalten für Wartung. Das muss nicht immer eine große Wartung sein, das kann auch einfach eine kleinere sein. Einfach damit jemand da ist, der da wirklich drauf schaut, der auch die Entwicklung im Markt im Blick behält. Oder wenn man halt entscheidet, nicht mit dem Dienstleister zu gehen, jemanden intern zu haben, bei dem man sich sicher sein kann, dass er sich damit beschäftigt.
Wenn ich aus irgendeinem Grund sage, Server-Side-Tracking ist jetzt nicht meine Lösung, oder du sagst, bei kleinen Unternehmen macht das ja nicht so viel Sinn, wenn die nicht mit den Daten arbeiten. Gut, bei denen ist meine Frage eigentlich hinfällig, aber gibt es denn Alternativen zum Server-Side-Tracking, wo du sagst, die kann man auch nutzen, um Datenqualität langfristig zu sichern?
Man kann ein sehr sauberes Client-Side-Tracking aufsetzen. Man kann auch in Richtung First-Party-Data gehen. Also grundsätzlich, was am Ende zählt, ist, was du in der Kasse hast. Das ist bei jedem Unternehmen genau die Bottomline. Dafür brauchst du kein großes Tracking.
Was heißt denn Server-Side-Tracking? Was heißt denn First-Party-Daten? Also ich weiß es natürlich, aber vielleicht die einen oder anderen, die es nicht wissen.
Die du selbst erhebst, also First-Party-Daten aus deinem CRM, die du wirklich direkt selbst erhoben hast, wo nichts verloren geht aus irgendwelchen Tracking-Lücken zum Beispiel. Also wo du keinen Safari hast, der dir Tracking wegnimmt, sondern Daten, die du selbst bei dir in deinem System hast.
Zum Beispiel irgendein Formular, wo die Leute ihre Daten eingeben?
Genau, ein Formular, am Ende ein Checkout, der halt getrackt wird, weil du die Bestelldaten hast oder nicht hast, solche Dinge.
Lass uns mal kurz ein bisschen über Trends reden. Gibt es Trends im Tracking und wie glaubst du, wird sich das ganze Thema Tracking entwickeln? Wird es eher noch weiter an Bedeutung gewinnen oder vielleicht auch nicht? Gerade zu KI, ich meine, wir haben in manchen Bereichen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Ads-Bereich sehe, die Kampagnenaussteuerung macht ja mittlerweile sehr häufig die KI selbst. Mittlerweile gibt es die ersten Versuche, dass Creatives auch von der KI direkt gebaut werden. Wie ist das im Thema Tracking? Hast du das Gefühl, das bleibt so, wie es ist? Es gewinnt mehr an Bedeutung oder vielleicht auch das Gegenteil?
Also ich glaube, nichts bleibt so, wie es ist, Stand jetzt. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Trendthema ist aus irgendeinem Grund immer noch Attribution. Ich hoffe, dass es irgendwann vorbeigeht. Aber das ist so eine Sache, über die ich auch immer wieder sprechen muss. Wer kriegt denn jetzt den Sale? Dann hieß es zwischendurch Marketing, Mix, Modeling. Jetzt sind wir zurück bei Attribution gefühlt. Aber das ist so ein Thema, das ist vor auch 5, 6 Jahren aufgepoppt und seitdem geht's nicht mehr weg. Schade. Für mich persönlich. Das ist so ein Ding. Ich glaube, da wird es auch noch weitergehen. Da geht es ja auch gerade schon viel weiter in Richtung Data-Driven Attribution. Dann gibt es die Anbieter sprießen aus dem Boden, als wäre es nichts mit AI-Attribution. Also da spielt KI eine große Rolle. Muss man am Ende immer so ein bisschen hinten dran schauen, wo ist da wirklich schon KI drin und wo ist es gut und wo vielleicht nicht. Also am Ende ist es oft eine Blackbox. Also am Ende musst du dich einfach trotzdem oft darauf verlassen, was der Tool-Anbieter dir sagt. Da bin ich persönlich immer so ein bisschen skeptisch, weil für mich, wenn ich nicht weiß, was ich da anschaue, kann ich es auch würfeln, dann ist es für mich persönlich erstmal nicht zuverlässig. Also ich habe da so ein bisschen Trust-Issues mit an vielen Stellen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das sich auch in die Richtung weiterentwickeln wird, weil der Need einfach da ist. Also es gibt Leute, die haben sehr viele Marketingkosten und die wollen die entsprechend attribuieren. Das ist super schwer zu lösen und das macht die Branche so spannend, weil so können sich einfach immer wieder neue Entwicklungen ergeben. Ich glaube, am Setup selbst wird sich auch noch mal einiges tun. Also ich glaube nicht, dass ich in 3 bis 5 Jahren den Tag Manager so zusammenklicke, wie ich es heute mache. Leider, das ist so ein Teil. Ich wünschte, AI wird mir das nicht irgendwann abnehmen, weil das macht so viel Spaß. Ich glaube aber, dass es in die Richtung gehen wird, weil es einfach am Ende Schema F ist, also am Ende kannst du einfach, gibt es auch jetzt schon Entwicklungen für, also gibt es jetzt schon verschiedene Tools und Workflow-Tests, die man jetzt schon drin hat. Ich mache es gerade noch oft per Hand, einfach weil ich, wie gesagt, super viel Spaß dran habe und weil du gerade noch oft schneller bist mit einem Import-Export von einem Standard-Container, den du dann customized. Aber das wird sich auf jeden Fall auch ändern. Und ich denke, was sich auch maßgeblich ändern wird, ist die Analyse. Also noch mehr als das Tracking selbst, weil Tracking selbst setzt du einmal auf, da ist mittelfristig nicht so viel Zeit zu sparen. Damit kannst du Zeit sparen, wenn du jeden Tag 20 Tech-Manager-Container aufsetzt, klar. Aber wenn du von einem Unternehmen ausgehst, sparst du nicht so viel Zeit, indem du Tracking wegautomatisierst oder weg-AIst. Da sparst du mehr Zeit und kriegst auch bessere Insights und damit einen besseren ROI, wenn du Analytics hinten raus AI supportest. Weil auch da, ich hatte es gesagt, Daten sind nur so lang spannend, wie sich jemand an diese Daten auch anschaut. Und da kann AI dann natürlich super viel helfen.
Weg-AIst, habe ich noch nie gehört, aber ja, macht Sinn. Ich habe noch eine Frage, Mira. Wenn du einem Unternehmen einen einzigen Rat geben müsstest, wie sollte das Unternehmen jetzt strategisch mit dem Tracking umgehen?
Ich sollte sich fragen, was es will. Also was sind die Ziele? Das ist ganz oft nicht klar. Und das wäre so mein Rat, bevor ihr irgendwas macht, bevor ihr Geld in irgendwas investiert oder Zeit oder Ressourcen oder Leute dran setzt, die sich monatelang mit nichts anderem beschäftigen, fragt euch erstmal, was ihr daraus haben wollt. Also was soll denn der Effekt sein? Was ist das Ziel? Weil du dann zielgerichtet auch genau in die Richtung gehen kannst und entsprechend die nächsten Schritte klarer sind, als wenn du einfach sagst, hey, ich hätte jetzt kein Server-Side-Tracking, weil das ist das, was man macht. Und am Ende stehst du da und hast ein Server-Side-Tracking, das dich nicht weiterbringt, weil du dich vorher nicht gefragt hast, was du eigentlich erreichen willst.
Das gilt übrigens nicht nur für Tracking, sondern für alle anderen Marketingmaßnahmen auch. Aber ja, macht total Sinn. Liebe Mira, vielen Dank für deine Zeit. Und ich glaube, du bist die zweite Dame, die ich kennengelernt habe im Thema Tracking. Im Thema Tracking. Dementsprechend hat mich sehr gefreut, mit dir über das Thema zu sprechen und mal unsere User, unsere Hörer abzudaten, was da so gerade Stand der Dinge ist und wie man damit umgehen sollte. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte. War spaßig.
Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Mira muss ich euch, glaube ich, wie aktuell jede Woche nochmal auf unseren Summit hinweisen. Wir haben im März das größte Event, das wir jemals gemacht haben, vor. Das habt ihr mittlerweile hoffentlich mitbekommen oder ihr verfolgt uns nicht genug. Wir kommunizieren das über alle Ebenen, Call for Paper, welche Speaker dabei sind, wie unser Expertenrat aussieht und was wir da so alles vorhaben. Und wenn du noch kein Ticket gebucht hast, dann solltest du das jetzt tun. Angebot hin oder her braucht ihr nicht. Ihr solltet einfach kommen, weil es wird geil. So, omt.de/summit. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns im März. Bis dann. Wir sind raus. Ciao, ciao.